Ja, ich möchte euch einladen, an diesen Ostersonntag das Johannesevangelium aufzuschlagen. Und die Predigt befindet sich in Kapitel 20, die Verse 1 bis 10. Johannes, Kapitel 20, die Verse 1 bis 10. Wir hören das lebendige Wort Gottes. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zu der Gruft. Und sich vornüberbückend sieht er die Leintücher liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt auch Simon Petrus, ihm folgend, und ging in die Gruft hinein und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem Platz. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der als erster zu der Gruft gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen die Jünger wieder heim. Ich würde noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute in dein Wort hineinschauen dürfen. Ich bitte, dass du uns das herrlichste Werk, das vollbracht wurde, auch so uns sehen lässt, als etwas Herrliches und Wunderbares. Öffne du, Herr, unsere Augen und lass uns im Glauben gestärkt werden. Führe du meine Worte und schenke uns deinen Segen. Amen. Unser Glaube steht oder fällt mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Ein gewisser Lee Strobel nahm es sich vor, die Auferstehung Jesu Christi zu untersuchen, mit dem alleinigen Ziel, es zu widerlegen, nachdem seine Frau zum Glauben gekommen ist und sich verändert hatte. Auf seine Suche für Beweise hat er einige Entdeckungen gemacht, die dazu führten, dass die Auferstehung, wenn sie wahr sein sollte, noch erstaunlicher und übernatürlicher machte, als er es dachte. Er hatte viele Fakten, sowohl wissenschaftlich als auch persönliche Zeugnisse gefunden, die alle darauf hindeuteten, dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Und durch Gottes Gnade kam er auf diese Suche zum Glauben. Und wir wollen uns heute den Bericht von Johannes uns anschauen und die Ereignisse, die er niedergeschrieben hat, wie dieser Tag aussah. Um uns zu zeigen, dass es kein Mythos ist oder etwas Ausgedachtes, um irgendeine bestimmte Agenda zu verfolgen, sondern um uns zum Glauben zu führen und die Tatsache der Auferstehung zu berichten. Ich werde quasi im Verlauf dieser Predigt und die Erzählung versuchen zu beweisen, dass dieses Bericht glaubwürdig ist. Viele Menschen, die nicht glauben und sich kritisch der Bibel gegenüberstellen, führen oft in Gesprächen gerade über die Evangelien die Widersprüche auf, die oft auftauchen. Die verschiedene Berichte von Matthäus, Markus, Johannes und Lukas, dass sie nicht alle genau gleich sind. Jedoch können wir durch das genaue Hinschauen und ein bisschen überlegen sehen, dass diese Berichte einwandfrei miteinander übereinstimmen. Selbst heute kennen wir es von Zeugnissen, dass die Glaubwürdigkeit der Berichte von verschiedenen Zeugen dazu führt, dass sie gestärkt und glaubwürdig sind, weil sie anders erzählt werden. Die sind nicht hundertprozentig genau identisch. Ansonsten könnten wir denken, sie haben sich abgesprochen, um genau das Gleiche zu erzählen. Und es führt dazu, dass man die ganze Geschichte hinterfragt. Und anders ist es bei den Evangelien auch nicht. Die Glaubwürdigkeit der Berichte wird durch die verschiedenen Perspektiven und die Schwerpunkte umso mehr bekräftigt und authentisch dargestellt. Und um manchmal einen Schwerpunkt zu setzen oder zusammenzufassen, kann es sein, dass Information weggelassen wird oder hinzugefügt wird. Damit meine ich jetzt nicht, dass die einzelnen Evangelisten etwas erfunden haben, um einen Schwerpunkt deutlich zu machen. Nein, alle Erzählungen stimmen mit den Ereignissen überein und sind glaubwürdig. Vielleicht einfach eine kurze Illustration, um es zu verstehen. Wenn zwei Erwachsene in ein Auto nacheinander hineinschauen und direkt erzählen, was sie sehen, könnte der Erste sagen, da sitzt ein Kind hinten drin. Der Zweite guckt und sagt, da sitzen zwei. Aber damit widerspricht er nicht den Ersten. Der Erste hat nur gesagt, dass es ein Kind ist, das hinten drin sitzt. Und der Zweite hat seinen Schwerpunkt darauf gelegt, dass es zwei sind. Und ich werde beim Behandeln dieser Verse und der Erzählung auch verschiedene vermeintliche Widersprüche aufgreifen und behandeln und Argumente liefern, um zu zeigen, dass dieses Ereignis eine Tatsache ist. Jedoch sollte der Schwerpunkt dieser Botschaft auf zwei Besonderheiten des Berichtes von Johannes liegen. Das Rennen zum Grab und das Ablegen der Leinentücher. Und damit wir die Geschichte ein bisschen folgen können, habe ich drei Punkte für die Predigt. Erstens, Maria sieht und vermutet. Zweitens, das Rennen zum Grab. Und drittens, die Jünger sehen und glauben. Da die verschiedenen Berichte von den verschiedenen Evangelien nur ein Ereignis erzählen, will ich kurz zusammenfassen die wesentlichen Punkte, um zu sehen, was ist eigentlich die genaue Geschichte und was hat sich da ergeben an diesem ersten Tag der Woche nach dem letzten Passamahl, das stattgefunden hat. Also ganz früh morgens gehen Frauen zum Grab. Das ist der erste Punkt. Nein, das ist so das Wichtigste. Die Frauen sehen was, rennen zurück und erzählen es den Jüngern. Die Jünger gehen zum Grab und dann sehen die Jünger etwas und glauben, dass Jesus auferstanden ist. Das ist so die grobe, die wichtigsten Punkte von dieser Geschichte. Aber jetzt zum ersten Punkt. Maria sieht und vermutet. Den ersten vermeintlichen Widerspruch, den wir begegnen, befindet sich direkt im ersten Vers von diesem Kapitel. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalene früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. War Maria eigentlich ganz allein? Der Johannes erwähnt hier nur Maria Magdalena. Auch von den anderen Evangelien wissen wir, dass es Maria Magdalena und Maria die Mutter des Jakobus und Salome war. Oder Maria Magdalena und eine andere Maria. Oder Maria Magdalena und Maria die Mutter des Jakobus und Johanna und andere Frauen. Johannes erwähnt aber hier nur Maria Magdalena. Das kann sein, weil er später, ab den Versen 11 bis 18, genauer die Geschichte von Maria beleuchtet. Und darum will er vielleicht hier schon den Fokus auf die Maria richten. Aber dieses Missverständnis wird selbst in unserem Bericht schnell wieder aufgelöst. Und zwar lesen wir in Vers 2, sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und sie spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also der Johannes schließt die anderen Frauen nicht aus. Nur in der Art und Weise, wie er erzählt, will er schon bestimmte Schwerpunkte und Fokussierungen jetzt schon legen. Also, es war nicht nur Maria, die früh morgens zum Grab ging, sondern einige Frauen. Es wird uns auch der Zeitpunkt erwähnt, wann das alles stattgefunden hat. Und das kann auch zu Verwirrung führen. Und zwar morgens früh in unserem Text, als es noch dunkel war. Im Markus steht, als die Sonne schon aufgegangen war. Der Lukas, der alles exakt nach Reihenfolge auflisten will, sagt einfach früh morgens. Und diesen anscheinenden Widerspruch können wir auch sehr einfach aufklären, indem man bewusst wird, dass der eine berichtet, wann die Frauen losgelaufen sind und der andere berichtet, wann sie zum Grab angekommen sind. Wir wissen von den anderen Evangelien, dass die Frauen noch Sachen besorgt haben, gerade für die Salbung. Und das hat ja Zeit gebraucht. Sie müssen erst die Sachen besorgen, weil davor war es ein Sabbat, wo sie nicht einkaufen konnten. Und dann müssen sie sich auf den Weg machen zum Grab. Es hat alles Zeit beansprucht. Und daher kann es sein, dass sie morgens früh, als es noch dunkel war, losgegangen sind und als die Sonne schon aufgegangen war, angekommen waren. Johannes wird meist als der Apostel der Liebe bekannt, weil er in seinem Evangelium die Liebe sehr stark betont, auch in seinen Briefen. Die Liebe zu Gott, die Liebe Gottes zu uns und auch die Liebe, die wir untereinander haben sollten. Und daher tut er auch sehr stark in seinen Berichten Emotionen hervorbringen, die durch Handlungen stattfinden. Und das kennen wir ja, wir drücken auch Emotionen aus durch unsere Körpersprache. Zum Beispiel, wenn wir uns freuen, dass ein Tor geschossen wird, tun wir unsere Hände hochheben und jubeln. Oder wenn wir unsere Eltern wiedersehen oder Freunde oder Bekannte nach langer Zeit, dann umarmen wir sie. Oder wenn wir wütend sind, werfen wir vielleicht etwas durch die Gegend. Und genau so tut der Johannes in seinen Berichten auch durch die Handlungen Emotionen hervorbringen, die wir uns dann auch anschauen wollen. Und eins von denen finden wir gleich in den ersten zwei Versen. Maria Magdalene macht sich früh auf dem Weg auf. Es ist ihre Hingabe und ihre Liebe zum Herrn und ihrem Heiland, dass sie sich bewegt, so früh morgens auf den Weg zu machen. Es konnte nichts warten. Bei der ersten Gelegenheit macht sie sich auf den Weg, um das Grab zu besichtigen. Jedoch hatte sie nicht im Gedanken, die Auferstehung mitzuerleben, sondern glaubte, mit dem Tod sei es endgültig gewesen. Und sie ging, um ihn zu salben. Und manchmal rutschen Sachen, von denen wir so überzeugt sind und Wahrheiten, die wir glauben, durch tragische Situationen in den Hintergrund und unser Glauben ist schwach. Die Maria hat natürlich gehört von Jesus Christus, dass er auferstehen wird. Aber in diesem Moment, nach der Trauer, hatte sie das nicht in Erinnerung. Erstaunlich bei all den vier Berichten der Evangelisten ist, dass die erste Begegnung und Zeugnisse von der Auferstehung durch Frauen geschieht. Dies ist vielleicht für unsere heutige Zeit nicht ungewöhnlich, obwohl durch die heutige politische Situation und die gesellschaftliche Korrektheit und das Anstreben für Gleichberechtigung hilft es uns vielleicht zu sehen, dass es was Absurdes wäre für jemand zu der damaligen Zeit, Frauen zu nehmen als erste und primäre Anlaufstelle für Zeugnisse für ein großes Geschehen. Weil damals war das Zeugnis einer Frau ungültig. Es trug kein Gewicht, ob es jetzt vor dem Gericht war, bei Streitfällen oder vor Priestern. Und in anderen Evangelien hören wir sogar, dass die Jünger das nicht glaubten, was die Frauen erzählt hatten. Was uns dazu bewegen sollte, zu fragen ist, warum jemand, der eine Lüge sich erfinden will, um die Bibel zu schreiben oder Geschichten zu erzählen, sich so ein schwaches Mittel aussuchen würde, um dies voranzutreiben. Vielmehr, in der Bibel wird die Tatsachen geschildert, genau wie sie stattgefunden haben. Die werden nicht manipuliert, damit die Glaubwürdigkeit erhalten bleibt. Und sie zeigt, dass sie die Wahrheit vermitteln will. Wir sehen aber auch Gottes Wesen in seinem Handeln, indem er Frauen gebraucht, um das Zeugnis als erstes weiterzugeben. Weil nämlich Gott immer das Schwache und das Geringe benutzt. Das, was verachtet ist, um sich selbst groß zu machen. Um seine Stärke und seine Gnade zu zeigen. Johannes berichtet uns weiter, dass die Maria sah, dass der Stein hinweggenommen war, und zu den Jüngern lief, um es ihnen zu berichten. Sie hat in diesem Moment nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Sie hat direkt eine Vermutung geschlossen und hat einfach gedacht, dass der Körper Jesu Christi gestohlen wurde. Hätte sie sich doch jedoch dem Grab genähert und wäre sie hineingestiegen, hätte sie eine andere Schlussfolgerung gezogen zu dem Ereignis, dass der Stein hinweggenommen war. Maria hat etwas gesehen und vermutet ihre größten Unglauben. Zweitens, das Rennen zum Grab. Und hier finden wir direkt auch einen weiteren Widerspruch, der manchmal aufgefasst wird in diesem Bericht. Dass nur Petrus und Johannes erwähnt werden, wo jedoch in anderen Evangelien die Elfen erwähnt werden. Und hier kann es sein, dass tatsächlich die Frauen zu den Elfen gekommen sind, und es berichtet haben. Aber weil sie alle Angst hatten und sich versteckt haben, es vielleicht für besser hielten, dass nur zwei losgehen, dass kein großer Tumult entsteht und Leute sie auch entdecken, wo sie merken, dass so viele Leute irgendwo hinlaufen. Was aber wiederum dazu hindeutet, dass die Jünger nicht leichtgläubig waren oder die Nachfolger Jesu nicht leichtgläubig waren, sondern die haben Sachen überprüft und untersucht. Stimmt es, was sie sagen? Und indem Johannes erwähnt, dass Petrus und Johannes hier nur geschildert sind, kann es genauso sein wie bei Maria Magdalena, dass indem sie die zwei Jünger erwähnen, eigentlich alle mit einem beschlossen sind, weil sie die bekanntesten waren. Petrus und Johannes laufen zum Grab. Und Johannes setzt so ein Gewicht auf diese Geschwindigkeit, die sie haben. Also er tut bewusst sagen, die gehen gleichzeitig los, die laufen zusammen, aber der eine lief schneller als der andere. Und durch diese Beschreibung kommen auch wieder einige Emotionen zum Vorschein. Auf dem ersten Blick ihre Liebe zu ihrem Herrn und Heiland. Sie laufen direkt los. Sie überlegen sich's nicht lang. Sie wollten so schnell wie möglich das überprüfen, was die Frauen gerade gesagt haben. Sie wollten die Wahrheit wissen. Und ich kann es mir relativ gut vorstellen, dass Petrus und Johannes die letzten Stunden nicht nur getrauert haben, sondern auch über die Ereignisse gesprochen haben, die stattgefunden haben. Und selbst auch ihre eigenen Verfehlungen wieder Revue passieren haben lassen. Wir dürfen nämlich nicht übersehen, dass der Petrus mit den anderen Jüngern zusammen ist. Nach seiner Verleugnung hätte er sich einfach zurückziehen können und nichts mit den anderen zu tun haben wollen. Er hätte in Isolation seine Sünde weiterhin bereuen können, aber Jesus hatte ihm 10 weitere Brüder zur Seite gestellt. Und sie haben auch ihn gebraucht. Und so wie Jesus es verhießen hatte, hat Petrus seinen Glauben nicht verloren, sondern ist zu jemandem geworden, der die anderen stärken konnte. Aber jetzt, wo sie losrennen, laufen sie mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Wo beim Johannes seine unbetrübte Liebe zu seinem Herrn ihn beflügelt, so schnell wie möglich zu rennen, fingen die Gedanken beim Petrus an zu rattern. Wie wird es sein, Jesus zu sehen, ihm in die Augen zu schauen, nachdem ich ihn verleugnet habe? Wird unsere Beziehung genau gleich sein wie vorhin? Und es kann sein, dass diese Zweifel ihn zum Stocken gebracht haben. Und der Johannes, der bestimmt diese Gedanken wusste von Petrus, weil sie sich vielleicht gegenseitig geteilt haben, drückt es hier durch das Rennen aus, ohne den Petrus gleichzeitig zu beschämen. Und ich möchte an dieser Stelle eine Anwendung für uns ziehen. Es gibt oft Momente und Zeiten in unserem Leben, auf die wir blicken und denken, kann Gott mir das verzeihen? Kann ich je wieder in seine Augen blicken und die gleiche Liebe wie zuvor in seinen Augen sehen? Das, was ich getan habe, war das so dunkel und so böse, so ekelhaft und unverzeihbar. Und manchmal hindert uns das, mit voller Freimütigkeit zu ihm zu laufen. Aber gerade wegen der Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist, kannst du zu ihm laufen. Nein, renn zu ihm. Renn zu seinen offenen Armen. Es ist nämlich, weil er gestorben ist und wieder auferstanden ist, dass du mit voller Freimütigkeit zu ihm kommen kannst, mit einem reinen Gewissen, sogar mit Freude zu Jesus kommen kannst. Lass deine Lasten, deine Sünde am Kreuz liegen und im Wissen, dass sie dir vergeben sind und dass Jesus Christus, indem er auferstanden ist, die Sünde und die Macht, die die Sünde über dein Leben hatte, für immer besiegt hat, renn zu ihm. Sie hat keinen Anspruch mehr auf dich, dass du ihr gehorchen musst. Die alten Muster, die du hattest, die Schuldgefühle, die der Feind dir vielleicht immer wieder in den Weg stellt. Du bist vollkommen frei gemacht. Du darfst neu leben, aufatmen und zielstrebig ihn entgegenlaufen, Jesus, in seine Herrlichkeit. Trotz seiner Hingabe beim Laufen bleibt der Johannes beim Grabeingang stehen und schaut nur rein und sieht die Leinentücher. Petrus aber, der nach ihm kommt, geht direkt hinein, sieht die Leinentücher und das Schweißtuch. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Das Ablegen. Die Jünger sehen und glauben. Johannes in seiner Erzählung setzt hier auch wiederum einen Schwerpunkt. Die Leinentücher werden nur noch im Lukas-Evangelium erwähnt, aber nur nebenläufig. Johannes führt es hier ausführlich aus, erwähnt es öfters und tut noch Details hinzu. Und dadurch will er beweisen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Es ist sogar ein starkes Argument gegen Leute wie die Pharisäer, die leugnen wollten, dass Jesus Christus auferstanden wäre. Oder anders ausgedrückt, die seinen Körper gestohlen hätten. Also lass uns dieses Argument anschauen und fangen wir bei den Pharisäern an. Sie haben befürchtet, da sie ja gehört haben und wussten, dass Jesus gesagt hat, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen würde. Und die haben gedacht, weil die Auferstehung ja unter manchen Schriftgelehrten nicht stattfinden würde oder kann, dass die Jünger kommen würden und das Leichnam Jesu Christi hinwegnehmen würden und behaupten werden, er ist auferstanden. Und deswegen haben sie den Pilatus gefragt, ob sie nicht die Gruft oder den Grab bewachen können. Und es wurde mit dem Siegel zugemacht und es standen Wächter vor dem Grab. Mindestens 3 Tage, weil nach dem 3. Tag wäre es ja egal gewesen. Jesus hat ja gesagt, nach 3 Tagen würde er auferstehen. Daher stellt sich die Frage, wie die Jünger an den Wächtern vorbeigekommen wären, um das Leichnam zu nehmen, hätten sie es genommen, wenn das Bericht der Soldaten ja was anderes uns liefert. Sie sind zu den Pharisäern gegangen und haben gesagt, was stattgefunden hat. Dass ein Erdbeben war, dass ein Engel kam, dass der Stein hinweggenommen wurde. Und die Pharisäer bestechen die Soldaten und sagen ihnen, dass sie die Lüge erzählen sollen, dass Jesu Christi, dass die Jünger das Leib Jesu Christi gestohlen hatten. Interessanterweise konnten weder die Pharisäer noch die Jünger ein Leib nachweisen, um entweder die Auferstehung oder den endgültigen Tod Jesu Christi zu beweisen. Wenn es nicht die Jünger waren, sondern vielleicht irgendjemand anders, dann stellt sich die Frage, was wir wiederum auch bei den Jüngern stellen könnten, wieso sich jemand unter diesen Umständen sich die Zeit und die Mühe nehmen würde, wenn sie etwas, ein Verbrechen begehen, wo sie einfach schnell reingehen wollen, etwas nehmen und weitergehen wollen, die Leinentücher entfernen und das Schweißtuch, das über das Gesicht war, falteten und ordentlich daneben legten. Wenn man von Grabräubern ausgeht, dann ist es oft, dass sie hier reingehen, um wertvolle Sachen zu nehmen. Wenn dann nehmen sie vielleicht die wertvollen Kleider, mit denen die Leute begraben wurden, oder andere Gegenstände, die im Grab lagen. Oder sie nehmen einfach die komplette Leiche. Es gibt keinen Grund, dass Grabräuber oder jemand, der hier einen Raub begeht, die Leinentücher von dem Körper abwickelt und sie da lässt. Und durch das Erwähnen dieses kleinen Details tut der Johannes die Auferstehung Jesu Christi klar und deutlich uns zeigen. Dass die Jünger nicht das tote Leib Jesu Christi gestohlen haben oder dass es andersweitig irgendwie entfernt wurde. Die Leinentücher wurden entweder von Jesus selbst oder von einem Engel entfernt. Das Schweißtuch in aller Ruhe gefaltet und getrennt von den Leinentüchern gelegt. Welches auch der Grund sein könnte, dass die, die nur zum Grab gegangen sind und hineingeschaut haben und nur die Leichentücher gesehen haben und nicht das Schweißtuch, geglaubt haben, er wäre gestohlen. Aber die, die komplett reingegangen sind, wie Petrus und Johannes, die das komplette leere Grab gesehen haben, geglaubt haben, dass er auferstanden ist. Dieses Ablegen der Leinentücher steht in sehr starkem Kontrast zu dem Ereignis von Lazarus, der auch aus dem Toten auferweckt wurde. Jedoch, als Lazarus aus dem Grab herauskam, hatte er noch Leinentücher um sich gewickelt, wo Jesus dann seine Familie befiehlt, diese Leinentücher wegzunehmen. Die Auferstehung von Lazarus war eine, die nicht mit dem verherrlichten Körper stattgefunden hat. Er wird und ist auch wieder gestorben, weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Allerdings, als Jesus aus den Toten auferstand, hat er die Sünde für immer besiegt. Wo das Alte abgelegt wurde, das Verwesliche, wie wir es in unserer Lesung heute hatten in 1. Korinther, und hat das Unverwesliche angezogen, das Neue, Herrliche, Unbefleckte. Das hat er angenommen und angezogen. Als Jesus aus dem Toten auferstand, hat er die Leinentücher des Todes abgelegt und sich in Herrlichkeit bekleidet. Nicht nur mit einem herrlichen Leib, einem neuen Körper, sondern mit Herrlichkeit seines Werkes, dass er alles vollbracht hat und dass er jetzt alle Ehre würdig ist und alle Macht hat. Und darin liegt auch unsere Hoffnung, dass wie Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, auch wir auferstehen werden. Und der Tod hat keine Macht mehr über uns. Die Sünde wurde bezahlt und gesühnt, einzig und allein durch Jesus Christus. Und es ist nur mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi zusammen, dass wir eine neue Schöpfung erwarten können und sie jetzt schon teilweise erleben. Petrus und Johannes glaubten, auch wenn dieser Glaube sehr klein war. Wie der Johannes von sich selbst berichtet, dass er damals die Schriften noch nicht kannte, in Vers 9. Und eins von diesen Schriften hatten wir heute in der Psalmlesung gehört, Psalm 16. Dass Gott Jesus Christus nicht das Verwesen übergeben würde, was nach dem dritten Tag beginnt. Und es ist tatsächlich geschehen. Sie glauben das, was die Engel den Frauen verkündigt haben, das, was sie den Frauen vorhin nicht geglaubt haben, dass er auferstanden ist. Manchmal denken wir, dass die Jünger gar nicht so viel begriffen haben. Aber selbst wenn die Pharisäer wussten, dass Jesus nach 3 Tagen auferstehen würde, dann musste doch dieses Wissen auch in den Hinterköpfen der Jünger gewesen sein. Und wo sie jetzt die Leinentücher und das Schweißtuch sehen, haben sie geglaubt. Dieser Glaube, der noch heranreifen würde und zunehmen würde, wenn Jesus ihre Augen öffnet und die Schriften ihnen leuchtet. Der Glaube, der in jedem einzelnen von uns ist und mal begonnen hat, der stets zunimmt und wächst in Erkenntnis. Und dann lesen wir noch Vers 10. Da gingen die Jünger wieder heim. Ich wünsche mir sehr, dass du heute nicht die Scheinwidersprüche siehst und zu falschen Vermutungen kommst, dass die Evangelien ja gar nicht stimmen können, sondern dass du die Beweise siehst, das ganze leere Grab, die Leinentücher und das Schweißtuch und glaubst, dass die Auferstehung stattgefunden hat. Und dass du dich anspornst, Jesus zu rennen mit der festen Hoffnung und Zuversicht auf seine Wiederkunft, wenn er in Herrlichkeit erscheint und wir mit ihm. Amen.